mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf-Podcast. In der heutigen Episode habe ich wieder einen Gast und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Dirk Bayer ist heute mit dabei und vielleicht kennst du den Namen, vielleicht klingelt irgendwas, aber für alle, die ihn nicht kennen, Dirk, stell dich doch bitte einfach mal vor, aber erstmal herzlich willkommen und danke, dass du dir heute Abend Zeit für uns nimmst.
Ja, moin Andreas. Also ein norddeutsches Moin. Wir sagen ja den ganzen Tag Moin. Ich freue mich, dass ich ja nach langer, langer Zeit zu Gast bei dir sein darf. Wir haben ja schon lange aneinander rumgemacht, also jetzt nicht falsch verstehen. Aber wir haben länger versucht, einen Termin zu finden. Heute hat es geklappt. Ich freue mich. Und ja, viele kennen mich ja schon aus der Instagram-Community. Ich bin eigentlich bekannt als Charity-Golfer. Ich habe vor fünf Jahren angefangen mit dem Golfsport, also mit meinem Hobby, Spenden für seltene Krankheiten bzw. bedürftige Kinder zu sammeln. Und damals war ich noch unterwegs als Golfen ist geil. Mittlerweile bin ich mit Dirks Golf-Universum in der Öffentlichkeit, weil das doch ein bisschen diskreter klang und ich mich entsprechend mit dem Spendensammeln auch ein bisschen diskreter aufstellen wollte. Parallel dazu bin ich Unternehmensberater, noch ganz frisch, seit Dezember letzten Jahres und versuche Golfsport und Business Coaching zu kombinieren, aber ich glaube, da kommen wir später nochmal zu.
Genau. Was ich da sagen wollte, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mit auf die Reise nehmen zu dem, was du gesagt hast. Du hast auch gesagt, du sammelst ja Spendengelder, machst gewisse Aktionen, um auf seltene Kinderkrankheiten aufmerksam zu machen. Und jeder, der ein Kind hat, kann nur erahnen, wie es anfühlen würde, wenn bei dem eigenen Kind eine seltene, vielleicht sogar todbringende Krankheit irgendwo diagnostiziert wird. Und du machst ja auch auf Krankheiten ein bisschen aufmerksamer, die vielleicht nicht, das hört sich doof an, aber das war der erste Gedanke, die nicht so von der Stange sind.
Ja, nee, ist richtig. Ja, zum Glück bin ich auch selber nicht davon betroffen. Und angefangen hat das eigentlich auch alles irgendwie ganz, ja, für mich ganz komisch, weil ich bin 2019 arbeitslos geworden und hatte dann so eine Phase, wo ich mir überlegt habe, wie verbringe ich denn nun die freie Zeit? Und damals ist diese, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, meine Fahrradgolftour von Schleswig-Holstein bis nach München entstanden. Und während dieser Tour, da habe ich mir noch gar nichts bei gedacht und auch gar nicht, wohin sich das alles entwickeln könnte, bin ich unterwegs auf den Golfanlagen des Öfteren mal gefragt worden, ob ich einen Charity-Gedanken dahinter verbinde oder warum ich diese Aktion mit dem Fahrrad von Golfplatz zu fahren denn überhaupt unternehme. Und da bin ich eigentlich das erste Mal mit dem Gedanken konfrontiert worden, eigentlich ganz cool, warum eigentlich nicht mit meinem Hobby anderen Menschen helfen? Und so hat sich das dann mit der Zeit entwickelt. Und ich glaube, die erste Aktion, die war dann auch noch gar nicht unbedingt für seltene Krankheiten. Da ging es dann mehr um die Deutsche Kinderkrebshilfe, die ja nun auch einen sehr großen Verwaltungsapparat im Hintergrund bedient. Und ich wurde dann von einem Bekannten darauf aufmerksam gemacht, weil der im Kuratorium der NCL-Stiftung sitzt und damit Kontakt zu Kinderdemenz hatte. Und das wiederum hat mich bewogen, mich ein bisschen mit dieser Krankheit auseinanderzusetzen. Und so kam dann der Gedanke, und ursprünglich wollte ich das sowieso, ich wollte jedes Jahr mit einer besonderen Aktion eigentlich auf eine neue seltene Krankheit oder auf neue Formen bedürftiger Kinder aufmerksam machen. Bin dann aber an der NCL-Stiftung jetzt im dritten Jahr hängen geblieben. Das liegt so ein bisschen daran, weil ich auch eine Familie kennengelernt habe, die tatsächlich von der Krankheit auch betroffen ist. Wir haben mehrere Kinder und eins davon ist leider an Kinderdemenz erkrankt. Und das sorgt dann schon für, also ja, das macht was mit einem, also mit mir zumindest hat das was gemacht und so bin ich jetzt im dritten Jahr an dieser Krankheit zumindest hängen geblieben und macht dann auch schon betroffen. Und mittlerweile ist man in dieser Community, sage ich jetzt mal, in dieser Blase der seltenen Krankheit Kinderdemenz ein bisschen hängen geblieben. Man bekommt links und rechts natürlich auch Kontakte zu prominenteren Menschen, die eben auch diese Krankheit unterstützen, beziehungsweise die Forschung und Heilung dieser Krankheit unterstützen. Und das macht dann schon Spaß, sich damit auch intensiver zu beschäftigen und auch das Gefühl, helfen zu können und auch zu wissen, dass Geld, was man einnimmt durch eine besondere Aktion, kommt auch dahin, wo es hin soll, nämlich direkt an die NCL-Stiftung mit einem relativ kleinen Verwaltungsapparat. Also da wird wirklich geholfen. Die Spendengelder gehen wirklich direkt in die Forschung und werden nicht erst noch unter den Mitarbeitern aufgeteilt. So, das ist schon toll. Das gibt mir ein sehr gutes Gefühl, um mich dort weiter zu engagieren. Das heißt jetzt nicht, dass es die nächsten Jahre so weitergehen muss. Ich habe schon Gedanken und Ideen, mich auch um weitere Krankheiten zu kümmern und um da Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber so nahm es zumindest einen Anfang. Es war ganz harmlos und ich steigerte mich dann immer weiter in diese Thematik.
Was ja aber eine gute Sache ist. Also ich finde es sehr, sehr bemerkenswert, denn wir haben auch im Bekanntenkreis eine Familie mit mehreren Kindern und die älteste Tochter hat eine Krankheit, deren Namen ich gar nicht mehr weiß, aber es gibt irgendwie nur 15 Stück in Deutschland, die Krankheit haben.
Ja.
Und das merkt man dann halt auch schon, da was ich zum Beispiel gemacht habe. Und vielleicht ist es ein Tipp für jeden, der gerade zuhört, vielleicht auch für dich, Dirk, ich weiß es nicht. Mhm. Es gibt in, wie soll man denn Amazon schönreden? Es gibt in Amazon die Möglichkeit, in den Einstellungen gewisse Vereine oder sowas zu hinterlegen. Das heißt, mit jedem Kauf geht ein paar Cent dahin.
Genau.
Das, da kann ich jeden nur aufrufen, sucht euch was raus, was ihr unterstützen wollt. Wenn ihr eh bei Amazon einkauft, könnt ihr parallel noch was Gutes tun. Und das wir stimmt. haben, also meine Frau und ich, wir haben unsere Amazon-Accounts entsprechend so eingerichtet, dass dieser Verein unterstützt wird, weil wir auch wissen, okay, die Familie, die wir kennen, sind da halt auch aktiv und da geht es halt manchmal wirklich auch darum, dass ein Auto umgebaut werden muss oder irgendwas. Und mit dem, was man doch eh macht, kann man doch auch Leute unterstützen.
Genau. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, wo die Einstellungen sind, aber wir haben das auch gemacht. Ich glaube, wir konnten sogar die NCL-Stiftung unterstützen, da ich aber wiederum auch Mitglied bei uns im regionalen oder im örtlichen Lions-Club bin. Da habe ich mich dann nochmal anderweitig orientiert, aber grundsätzlich ist das eine tolle Sache. Ich kann aber jetzt auf die Schnelle, weiß ich tatsächlich gar nicht, welche Einstellungen das sind, aber das findet man, wer sich mit Amazon ein bisschen beschäftigt, da findet man das ganz schnell.
Ich wollte gerade sagen, da habe ich bei sowas immer einen heißen Tipp, der heißt Google.
Und von dem habe ich auch gehört.
Ja, gell.
Cooler Typ eigentlich.
Was eintippt. Ja, finde ich auch. Ich weiß gar nicht, wie er das alles hinkriegt alleine. Und kann man googeln. Sowas wie Verein hinterlegen, Stiftung hinterlegen oder Spende hinterlegen, Amazon. Und dann wird man da bestimmt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden, weil auswendig weiß ich es tatsächlich auch nicht mehr.
Ja, genau. Aber es ist im Grunde auch egal, mit welcher Aktion und mit welcher Funktion man was Gutes tut. Ich habe es, glaube ich, in unserem Vorgespräch vorhin schon erzählt. Ich bin begeistert und glücklich und froh, dass ich gesund bin und dass ich eine gesunde Familie habe und dass ich mit meinen zwei gesunden Händen und Füßen andere unterstützen kann. Und das habe ich mir mittlerweile wirklich sehr intensiv auf die Fahne geschrieben. Es macht mir Spaß, es macht mir Freude. Ich sehe auch, dass zum einen unsere Community mitspielt und mitmacht und teilweise sehr begeistert ist. Ich sehe aber auch, wenn ich mit meinem Fahrrad und meinem Anhänger ums Eck komme und auf die Golfanlagen fahre, dann gibt es erstmal staunende Blicke und dann kommt man aber sehr, sehr schnell ins Gespräch und sehr schnell kommt dann auch natürlich das Thema Spendenaktion dann auf. Und die Leute sind dann auch immer gern bereit, schnell mal einen Fünfer oder einen Zehner zu zücken und der wandert dann immer direkt in meine Dose und das ist schon eine schöne Sache. Also das befriedigt mich auch, also es macht mich wirklich glücklich und am Ende habe ich wirklich nichts davon. Alle Spenden, das sage ich auch immer wieder, es ist mir aber auch wichtig, gehen 1:1 immer an mir vorbei zu der entsprechenden Organisation. Und da möchte ich auch, dass da gar nichts Falsches aufkommt. Also das ist mir sehr, sehr wichtig.
Ich bin jetzt gerade schon wieder am Überlegen. Das trifft jetzt zwar jetzt gerade wieder alles hier ab und eigentlich wollte ich darauf gerade eingehen, aber macht nichts. Mein Schwiegervater macht mit einem sehr guten Freund jedes Jahr eine größere
Ja.
Fahrradtour. Ja, ich weiß gar nicht, wie groß oder lang die Touren immer sind, aber definitiv mehrtägig. Und ich werde den mal anhauen, den sehe ich morgen wieder, ob er nicht auch mal sowas machen will. Er kann
Ja.
ja bei sich auch sich was aussuchen. Es muss ja jetzt nicht ja, Kinderdemenz oder irgendwas dergleichen sein. Da könnte ja auch Spendengelder für eine Kulturvereinigung, die von Freiwilligen lebt, sammeln oder irgendwas. Also je nachdem, dass er einfach das nutzt, weil tatsächlich, also er fährt gern Fahrrad, er hat gern
Naja.
seinen Kumpel bei sich und sie
Ja.
sind gern tagelang unterwegs. Warum nicht?
Warum nicht? Ist doch cool. Also,
Genau.
mich hat das zumindest auch so weit gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kannte vorher Kinderdemenz gar nicht.
Ich auch
Und
nicht.
genau, es geht ganz vielen so. Und wenn man sich damit erstmal beschäftigt, also nicht nur mit Kinderdemenz, sondern überhaupt mit einer bestimmten Krankheit und was dahinter steckt und eben auch zum Teil das Leid der Familien, weil das kostet ja wirklich viel Kraft und Energie. Und wenn du dann noch zwei gesunde Kinder hast oder auch nur ein gesundes Kind dabei, aber eins ist krank, der Fokus liegt ganz klar auf diesem kranken Kind. So,
Klar.
und das andere, das gesunde Kind, verliert so ein bisschen an Aufmerksamkeit in dieser Familie. Und da, auch das ist etwas, ein Thema, was mich beschäftigt und bewegt, um ja, diese Hintergründe einfach auch zu verstehen, weil auch wenn ich darüber spreche, dann spricht man halt von einer Krankheit, man spricht dann wiederum vielleicht von einem für mich bekannten Kind, aber eben da im Hintergrund sind eben auch vielleicht noch gesunde Kinder und die verlieren dann leider jetzt in der Öffentlichkeit an Wert. Ja, sie verlieren natürlich nicht an Wert, aber sie fallen hinten ein wenig runter in der Aufmerksamkeit und die brauchen eben auch ihre Aufmerksamkeit. Sie brauchen auch ihren Papa, ihre Mutter, die wollen auch ihren Spaß und das ist ganz wichtig, wird aber dann in solchen Themen hin und wieder auch vergessen. Und ja, da gilt es eben wirklich auch eine gesunde Balance zu finden und das sind Dinge, die mich schon dann auch beschäftigt haben und sodass ich auch sehr froh bin und dankbar dafür bin, eben auch eine Familie kennengelernt zu haben, die mit dieser Thematik leider beschäftigt ist.
Ich finde es halt immer wieder verrückt, dass es einfach Dinge gibt, von denen man gar nicht wusste, dass es sie gibt. Aber es gibt ja auch
Ja.
den Kinderherzinfarkt, Kinderschlaganfall oder
Ja.
Babys, die einen Schlaganfall haben, wo man doch immer nur denkt, das betrifft doch eher nur ein fortgeschritteneres Semester. Und das sind halt Dinge, es gibt grundlegend auf der Welt alles.
Ist
Das
so.
ist so, ja.
Und wenn man will, kann man aber mit relativ kleinen Mitteln, so wie du jetzt auch dir überlegt hast für deinen Papa, Mensch, mach doch eine Fahrradtour und kannst ein bisschen drumherum dir ein Thema aussuchen. Man kann mit relativ geringen Mitteln, natürlich wird man die Welt nicht retten, aber man kann was
Nein,
Gutes tun, ne?
genau. Und es gibt einfach so ein paar kleine Dinge, die jeder tun kann. Ich will jetzt hier keinen Gesundheitsaufruf starten, aber so Dinge wie DKMS finde ich immer noch super. Organspendeausweis, holt ihn euch auf alle Fälle. Und solche Dinge. Und sucht euch doch was raus. Und ein Fünfer im Monat an eine gemeinnützige Stiftung, die ihr wirklich unterstützen wollt, die fällt nicht auf. Oder der Fünfer fällt nicht auf.
Ist so,
Und
richtig.
sagen wir, die 5 Euro, 10 Euro, je nachdem, was man im Monat abgeben möchte, ob man sie jetzt, ich hätte schon fast für Zigaretten gesagt, ausgibt oder für irgendwas anderes, dann trinkt man halt ein Bier im Biergarten weniger.
Ist so, ja. Und es tut nicht weh.
Ja, das ist, so mache ich das. Ich spende auch schon seit vielen Jahren jeden Monat. Ja, weil ich einfach sage, hey Leute, warum denn nicht? Ob ich das jetzt raushau oder ein Eis kaufe, dann gebe ich es doch lieber auch für was
Hast
Gutes.
du eine Ahnung, wie viele seltene Krankheiten es gibt?
Absolut keine Ahnung.
Wenn du mal schätzen dürftest. Du musst natürlich nicht,
Doch,
aber
machen wir, machen wir. Jetzt ist nur die
ja.
Frage, jetzt kommt natürlich dann der Dippelschisser, sagt man bei uns Dippelschisser. Ich weiß jetzt nicht, wie man da eher in Norddeutsch zu sagt, der es besser
Korinthen.
wissen will.
Ah, der
Korinthenkacker, genau,
Korinthenkacker.
Korinthenkacker, genau,
Ja.
in mir hoch, der dann natürlich sagt,
Ich habe
ab
noch
wann
nie
ist.
jemanden, ich habe noch nie jemanden Korinthen kacken sehen.
Ja,
Es
dann
passt jetzt
wie?
auch nicht, aber dieser Ausdruck, jetzt wo du, aber der ist seltsam. Aber gut,
Ja, aber
ja.
Richtig. Es wäre natürlich die Frage, ab wann ist eine Krankheit selten? Das tut überhaupt nichts zu meiner Antwort bei, aber ich wollte es jetzt einfach nur sagen.
Ich glaube, da gibt es eine Definition. Und zwar, wenn es, glaube ich, auf 10.000 Menschen, alles, was ich jetzt sage, ich glaube, alle, mit denen ich zu tun habe, weil ich Lust habe, für die was Gutes zu tun, ich sage jetzt nichts, aber es gibt eine ungefähre offizielle Anzahl an seltenen Krankheiten.
Okay, also ich gehe mal davon aus, keine Ahnung, mindestens 1700.
Ja, mindestens ist gut. mindestens 1700, also die Zahl liegt bei, ich glaube, irgendwas zwischen 6.000 und 8.000. Also ich habe immer eine Zahl aufgenommen, so um die 7.000 seltenen Erkrankungen gibt es. Und es kommen jährlich ungefähr 250 dazu.
Die halt einfach entdeckt werden wieder, ja.
Die dann irgendwie glücklicherweise entdeckt werden, ja.
Wir erleben das immer wieder, wenn wir davon erzählen, dass unser Sohn gegen Banane hochgradig allergisch ist.
Oh.
Also es ist jetzt kein Vergleich zur Kinderdemenz, ne? Also bitte soll man das jetzt hier nicht
irgendwie gleichziehen. Nee, das ist schon klar, aber es fängt ja eben irgendwo an, ne?
Genau. Und wenn sogar Ärzte im Krankenhaus sagen, ja, nee, sowas ist so selten, ist ja gut, dann ist er halt einer von den 100.000, 1.000.000, 10.000, je nachdem. Aber das ist halt das Thema. Banane. Jeder isst Banane. In jedem Kinderprodukt ist Banane.
Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, tatsächlich parallel. Und ich hatte gar nicht so Unrecht. Ich hatte gesagt, 5 Personen von 10.000. Und die in meiner Definition, die ich jetzt gefunden habe, steht eine Person von 2.000, was das Gleiche ist. Okay. Also von daher, dann gilt eine Krankheit als selten.
Finde ich aber nicht mal so abwegig. Also ich wohne in einem Kaff mit 2000 noch was Leuten. Das heißt, nur einer davon hat irgendeine Erkrankung, die vielleicht als selten eingestuft ist. Und ich finde es, ich hätte gedacht, das ist eine höhere Zahl. Also eine niedrigere Zahl, so muss man sagen. Dass es vielleicht bei 100.000 einer ist.
Ja, wie auch immer. So ist es. So genau. Ist es, genau. Und
aber du fährst fleißig mit deinem Fahrrad von Golfclub zu Golfclub, spielst eine schöne Runde Golf, 9 oder 18 Loch, je nachdem, wie es passt. Du hast deinen Anhänger dabei, hast du erzählt, da wirst du wahrscheinlich ein Golfbag drin haben. Und jetzt die spannendste aller Fragen, hast du da auch ein Zelt drin oder gehst du schon ins Hotel?
In der Tat habe ich jetzt bei meiner letzten Tour, als ich nach Sylt gefahren bin, drüber nachgedacht, mir ein Zelt einzupacken, weil ich mich unheimlich schwer getan habe, zumindest auf Sylt eine Unterkunft zu bekommen. Also eine Unterkunft so zu bekommen, dass da auch ein Charity-Charakter dahinter steckt. Nein, also ich habe tatsächlich in meinem Anhänger mein Golfbag drin. Dann habe ich dort paar Klamotten immer dabei. Natürlich feste Müllsäcke, falls es mal regnet, damit ich alles schön eintüten kann. Was habe ich denn auch drin? Getränke habe ich da drin. Also dieser Anhänger, wenn ich den vollgepackt habe, hier zum Beispiel nach Sylt, den habe ich mal gewogen mit Inhalt. Der wiegt am Ende um die 30 Kilo.
So. Ich finde, das geht.
Findest du, es geht? Ich fand das enorm. Oh, ich fand das, ich habe gedacht so...
Echt? Nee.
Ich finde das
noch ganz okay.
Okay, also mein Golfgepäck mit Bällen und so weiter waren 10 Kilo. Dann alles so drumherum, mein Spaßkram und Getränke und so, was ich damit geschleppt hatte. Ungefähr 10 Kilo und der Anhänger selber wiegt ja auch nochmal 10 Kilo. Und das muss ich alles mit mir rumschleppen. Gut, jetzt fahre ich mit dem E-Bike. Das muss ich auch mal. Ich werde immer gefragt, hey Dirk, fährst du mit dem E-Bike? Da habe ich gesagt, ja, ich fahre die Berge rauf und runter und ich habe immer da hinten dran noch 35 oder 30 Kilogramm. Das ist auch anders nicht zu schaffen. Und ich mache das ja immer noch aus Spaß. Und ich verdiene da kein Geld mit, sonst ich will ja auch gesund wiederkommen oder
ist
gesund
ja kein dahin kommen. Sportler.
Ja. So ist das, genau. Also es ist immer noch ein Hobby. Und aber die Leute sind dann immer so teilweise, ach so, mit dem E-Bike. Und dann sage ich immer, du, wir können ja mal durch die Lüneburger Heide fahren, da geht es so ein bisschen hoch und runter. Ja, da hört es dann schon auf, ja, aber dann doch gerne ohne Gepäck und Nein, also ja, aber viel mehr habe ich da nicht drin. Also kein Zelt. Ich versuche tatsächlich, und das ist mir toi 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 bisher mal gelungen, mit meiner Aktion auch Hoteliers zu begeistern, und habe es bisher geschafft, tatsächlich fast immer kostenlos unterzukommen.
Ja, alle, das ist doch schon mal super. Weil das war nämlich auch so der Gedanke, den ich noch hätte, weil einmal musst du schlafen. Essen und Trinken geht, denke ich mal, in allermeisten Fällen auf deine Kappe, außer der Hotelier sagt, hey, alles klar, komm, Frühstück etc., machen wir noch mit. Und die Golfclubs, war jetzt ehrlich gesagt so meine Vermutung, wenn du die vorher anschreibst und sagst, du kommst dann und dann, dann sagen sie alle, hopp, viel Spaß und auf die Runde.
Ja, so ist das auch. Also die Golfclubs sind immer, ja, mal mehr oder weniger begeistert. Es kommt immer darauf an, zu welchem Zeitpunkt in der Saison ich mir sowas einfällt und ich mit diesem Thema komme. Jetzt so in der Vorbereitung der Saison, der April war jetzt vielleicht nicht der beste Monat, weil die Leute natürlich alle in der Turnierplanung sind, in der Saisonplanung, in der Mitgliederplanung und. Und dann komme ich daher und sage, Mensch, ich möchte hier von A nach B fahren und es wäre doch toll, ich würde bei euch umsonst spielen dürfen. Dafür mache ich ein bisschen Instagram, dafür mache ich ein bisschen Facebook, ich schreibe noch einen Blogartikel bei mir auf der Website und natürlich ist das Ganze für einen guten Zweck. Bis ich das alles verstanden habe, was ich da so alles vorhabe, hört der Erste gar nicht mehr zu. Und dann sagt er, ja, ruf mich doch nächste Woche nochmal an. Und so vergeht dann immer auch so ein bisschen Zeit. Aber im Großen und Ganzen finden die Leute das schon echt eine prima Sache. Ich bin überall gern gesehen. Ich mache ja auch nichts kaputt. Bestenfalls bringe ich denen noch ein bisschen Mehrwert, weil ich alle so ein bisschen versuche, so während dieser Aktion auch hervorzuheben, kleines Dankeschön zu geben und versuche dann auch immer diesen guten Zweck hervorzuheben und das versuche ich auch in jedem Post und in jeder Beschreibung, auch in meinem Blog und da sollen dann jeder, der dann Teil so einer Aktion ist, soll auch was davon haben. Das ist mir dann genauso wichtig. Und mit den Hotels ist es tatsächlich so, wenn ich das nur noch mal kurz abschließen darf, mit den Hotels ist es wirklich so, Unterkunft wird mir in der Regel gestellt. Das ist auch prima und das Essen, das zahle ich dann immer selber. Da geht's dann, das ist mir wichtig, weil eine Übernachtung, Bett zu machen, klar, da hängt auch Personal dran, aber das ist der etwas kleinere Teil. Aber am Ende den Burger oder das Bier, das soll dann auch bezahlt sein.
Ich finde es auf jeden Fall eine schöne Sache, dass du dein Hobby mit was Gutem verbindest, dass du wirklich auf die Krankheiten aufmerksam machst, die wirklich so nicht auf dem Schirm der Leute sind. Und das ist doch wirklich eine tolle Sache. Und wenn ich das richtig gelesen habe, dann bist du ja auch durch diese Aktion schon zweifacher Rekordhalter. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ist es Weltrekordhalter oder Rekordhalter?
Ja, also für zwei Sachen bin ich tatsächlich Weltrekordler oder Weltrekordhalter und am dritten arbeite ich gerade.
Kannst du nochmal ganz kurz anreißen, war das dann die beiden Fahrradtouren, nenne ich sie jetzt einfach mal, Charity-Touren, die du gemacht hattest, die dann dafür gesorgt haben?
Und tatsächlich haben die gar nichts mit dem Fahrradfahren zu tun gehabt. Meine Fahrradtouren, die sind thematisch immer so ein bisschen abgekoppelt. Das ist so, ja, tatsächlich so ein bisschen Ausgleich für mich zwischen diesen Rekordideen, die ich habe. Also da muss ich auch immer ein bisschen recherchieren, was haben andere gemacht und womit kann ich vielleicht in meinem Alter nochmal alles aus mir rausholen. Und ja, genau. Und das eine war ja der Weltrekord im Golfmarathon und der zweite Weltrekord im letzten Jahr war der Weltrekord im Kurzplatzspiel.
Golfmarathon, wie kann ich mir das vorstellen? Du spielst 42 Kilometer lang jeden Golfplatz, den du da findest, an einer Perlenkette abgezählt oder läufst einen Marathon und spielst Golf? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Nicht ganz so. Mit 42 Kilometern kommst du leider auch nicht ganz hin. Bei dem Golfmarathon sind über 76 Kilometer zusammengekommen, okay, am Stück. Und der wurde definiert, also ich habe das angemeldet beim Rekordinstitut Deutschland. Das ist ein, ja, ich glaube, der Geschäftsführer war früher mal Mitarbeiter beim Guinness Buch der Rekorde. Hat sich dann, soweit ich das richtig weiß, selbstständig gemacht mit dem Rekordinstitut Deutschland, also ein kleiner Ableger. Und die recherchieren schon auch beim Guinness-Buch der Rekorde, welche Weltrekorde hat es gegeben oder welche hat es noch nicht gegeben. Und so ist es dann anders als beim Boxen. Beim Boxen gibt es ja unterschiedliche Verbände, also gibt es auch unterschiedliche Weltrekordler oder Weltmeister.
Weltmeister,
genau. Das ist ja Weltmeister. Da gibt es einen Weltmeister im, keine Ahnung, im Verband sowieso und einen so und so. Das ist beim Rekordinstitut Deutschland und beim Guinness-Buch der Rekorde nicht so. Die gleichen sich oder checken aneinander ab, welche Rekorde es gegeben hat, und dann gilt es, diesen entweder neu aufzustellen oder eben auch zu verbessern, weil es den schon in irgendeinem Buch oder in irgendeinem Institut schon gegeben hat. So, und bei dem Golfmarathon war es so, dass es da schon einen Weltrekord gab. Da gab es einen Herrn, der innerhalb von 24 Stunden da ging es, bei dem Golfmarathon ging es darum, so lange wie möglich zu golfen. So, und der Kollege, der hat 24 Stunden am Stück gegolft. So, und das war für mich so meine Messlatte, wo ich gedacht habe, okay, das 24 Stunden, das traue ich mir zu, und habe dann entsprechend drauf trainiert. Ich glaube, ich war ein Dreivierteljahr vorher schon mit Ausdauertraining beschäftigt, bin viel gelaufen, bin viel Fahrrad gefahren. Ich habe gar nicht mal so viel gegolft. Ich habe tatsächlich mehr andere Sportarten ausgeübt, um einfach diese Ausdauer zu bekommen.
Die Kondition, genau.
Ja, genau. Und ich habe es dann tatsächlich schmerzverzerrt geschafft, über 26 Stunden auf dem Platz zu sein. Also rund um die Uhr, auch nachts. Ich hatte dann eine Stirnlampe auf mit Licht. Wir hatten Knicklichter für die Fahnen, damit ich mich besser orientieren kann, wo ich denn hinschlagen muss. Ich hatte ein Golfkart dabei, das Scheinwerfer hat. Das ist ja auch nicht so unbedingt überall üblich. Wir hatten Baustrahler dabei. Also wir waren echt gut ausgerüstet. Und das haben wir dann auch immer alles mitgeschleppt. Beziehungsweise ich hatte auch mal ein Team um mich herum. Denn das ist auch wichtig bei der Aufstellung eines Weltrekords. Du brauchst immer zwei unabhängige Zeugen, die das am Ende oder währenddessen protokollieren. Und unabhängige Zeugen bedeutet, es darf dann niemand aus der Familie sein, die mir nahestehen, weder mein Sohn noch meine Frau. Die durften mich versorgen, aber eben nicht protokollieren. Und so hatte ich eigentlich rund um die Uhr, also auch nachts um zwei oder nachts um drei, hatte ich Leute um mich herum, die dann wirklich immer das Protokoll geführt haben. Und das am Ende 26 Stunden oder über 26 Stunden. Und die habe ich hatte ein tolles Team, die haben sich untereinander abgesprochen. Also ich habe das natürlich im Vorwege organisiert, wer nimmt welche Zeitfenster. Ich habe dann immer ein beziehungsweise zwei Stunden Zeitfenster vergeben, und da konnte man sich dann eintragen. Es waren Leute aus meinem Golfclub dabei, es waren Freunde dabei, es waren Nachbarn dabei. Ja, also es war wirklich eine breite Range von Leuten, die ich teilweise auch gar nicht kannte, die einfach von der Aktion so begeistert waren und mich dann begleitet haben. Das war schon cool.
War das dann, jetzt muss ich da mal nachhaken, war das dann wirklich in der Nacht, hast du 18 Loch im Dunkeln gespielt oder waren das dann tatsächlich zwei Löcher rauf und runter, die ihr dann beleuchtet habt?
Nö, wir sind 18 Loch immer gegangen.
Die volle Distanz quasi.
Okay. Die volle Distanz, genau. Ich glaube, ich habe über 10 Runden gespielt, 10 mal 18 Loch, 184 Bahnen waren das, glaube ich, dann am Ende.
Ging es dir irgendwann auch sogar noch um den Score oder war das dann in der Hinsicht einfach nur die Zeit?
Nee, es ging mir tatsächlich nur um die Zeit. Also Score, ich habe gar nicht mitgerechnet und gar nicht mitgezählt. Das haben dann meine Leute gemacht. Und es war tatsächlich, das ist ja der Vorteil, wenn man nicht so gut golft, dann ist der Fall nach unten ja nicht so groß. Das heißt, ich hatte wirklich über die gesamte Zeit einen relativ gleichmäßig schlechten Score. Und am Ende im Durchschnitt, glaube ich, waren das irgendwas, hatte ich 5, so und so viel Schläge, also irgendwas, ich lag irgendwie zwischen 5 und 6. Das war für mich völlig in Ordnung. Also da ging es mir aber auch nicht um jetzt Birdies zu spielen oder Par zu spielen, sondern mir ging es wirklich allein ums Durchhalten. Augen zu und durch.
Weil das überlege ich nur gerade. Ich würde wahrscheinlich bei so einer Aktion irgendwann den Driver stecken lassen und mit dem 7er Eisen abschlagen und mir die Kräfte einfach einteilen.
Ja, also ich habe auch falsch angefangen. Ich muss sagen, dass ich am Anfang relativ schnell unterwegs war und da haben schon die ersten Leute gesagt, hey Dirk, wenn du, ich meine, du bist jetzt eine halbe Stunde unterwegs und du hast jetzt schon 5 Löcher gespielt, wie willst du das durchhalten? Und also ich war wirklich flott unterwegs am Anfang und ich musste mich selber ein bisschen wieder einbremsen, aber ich hatte das Gefühl, ja, ich brauchte auch so ein bisschen Zeit, um Rhythmus zu bekommen. Du hast einfach dann, du brauchst einen Spielrhythmus und am Anfang, ich weiß nicht, ob du mal einen 10-Kilometer-Lauf oder irgendwo was mal mitgemacht hast. Ich kenne das so, dass du am Anfang bist du halt voll motiviert und es besteht die Gefahr zu überpacen. Ja, genau. Du bist voller Adrenalin und du willst das toll machen. Und klar hast du vor Augen, da steckt noch so und so viel Strecke vor dir. Aber ich war am Anfang wirklich auch so euphorisiert und so ein bisschen in meinem Tunnel. Mich hat das auch gar nicht interessiert, was meine Kumpels links und rechts gesagt haben, sondern ich bin am Anfang sehr schnell angegangen, habe dann aber auch relativ zügig nach 1-2 Stunden dann meinen Rhythmus gefunden. Und ich habe ja die Rundenzeiten, die sind ja alle dokumentiert. Da kann man dann auch sehen, dass ich dann für jede 18-Loch-Runde ungefähr die gleiche Zeit gebraucht habe. Und das erkennt man dann auch am Score. Es lag dann immer so zwischen 5 und 6 Schlägen pro Bahn. Und egal, ob es ein paar 3 war oder eben ob es ein paar 5 war. Also es war relativ gleichmäßig. Und so bin ich auch ganz gut über die Bahn und auch durch die Nacht gekommen. In der Nacht war ich natürlich ein bisschen schlechter, weil da spielst du dann auch mit anderen Bällen. Ich hatte da diese LED-Bälle. Und die sind ja von der Haptik ein bisschen anders, sind ein bisschen schwerer, fühlen sich ein bisschen anders an, fliegen auch nicht so weit. Und aber auch ein Erlebnis, also rundum spannend in jeglicher Ausführung.
Ich habe jetzt nur gerade noch drüber nachgedacht, ob es nicht Sinn macht, bei der Sommersonnenwende zu spielen, also der längste Tag des Tages, oder gleich das nach Schweden zu verlegen.
Ja, aber es wäre schwierig gewesen, in Schweden alle meine Zeugen zusammenzukriegen, die mich protokollieren. Und dann hätte ich auch wenig Freunde dabei gehabt, sondern hätte dann irgendwelche, ich meine, ich finde uns Europäer alle toll, ob Schweden, Iren oder sonst was. Aber es ist schon schön, jemanden an der Seite zu haben, den man kennt und sich auch mal... Ja, es kommt ja auch mal Frust auf. Ja, genau. Also es kommt auch zwischendurch Frust aus, wo du sagst, hey, wofür machst du den ganzen Mist hier eigentlich? Ich hatte ja auch dann irgendwann, hatte ich ja Schmerzen auch im linken Bein, im linken Schienbein. Und da waren dann aber immer noch 10 Stunden zu spielen, ja. Aber das war dann eben auch die einseitige Belastung und habe mich dann mit Schmerzmitteln so ein bisschen über die Runden gebracht. Dann nachher war es wirklich ein Schleppen und ja, also das machst du dann schon lieber mit Leuten, die dir ein bisschen nahe stehen und die dich auch ein bisschen pushen. So,
das weil ist man dann schön. Halt auch anders sein kann, weil eben dann der Fremde oder die Fremde halt dann doch immer noch eine andere Person ist, wo man sich anders auch ein bisschen vielleicht in dem Moment auch gibt.
Absolut, aber du hast schon recht. Also ich suche schon für meine, zumindest für diese 24-Stunden-Aktion natürlich immer einen Sommerzeitraum aus, weil du dann den längsten oder längere Tage hast, kürzere Nächte und dann hast du weniger Zeit zu überbrücken. Das macht dann schon Sinn. Mhm.
Ja, mich hat es gerade nur daran erinnert, also mein Chef läuft leidenschaftlich gern Trails und er hat natürlich auch Bekannte, die das ganze Thema ein bisschen weiterbringen und Ultra-Trails laufen, so 120 Kilometer und so
Späße. Aber ohne Golfschläger.
Ohne Golfschläger, ich glaube, da ist die Belastung schon groß genug. Und da hat er auch nur erzählt, dass ein guter Kumpel von ihm, da war es irgendwie so ein, ich weiß es nicht, 150 Kilometer, 200 Kilometer Trail, ich weiß es nicht. Und irgendwo 45 Kilometer vor dem Ziel hat er gesagt gehabt, boah, die Schmerzen sind so stark, ich müsste eigentlich aufhören, aber es ist ja nur noch ein Marathon.
Ja, so, schön. Und
ich denke so, Leute, 40 Kilometer, da brauche ich mit dem Auto auch schon lang genug für. Ja, ich habe zwar zum Glück zwei halbwegs gesunde Beine, nicht ganz saubere Knie und nicht ganz saubere Hüfte, aber trotzdem geht's. Aber trotzdem, also da bin ich raus, definitiv.
Ja, man muss da ein bisschen Faible für haben. Also ich bin mit 19 bin ich meinen ersten und meinen letzten Marathon gelaufen. Meinen ersten deswegen, weil es ist aus einer Wette entstanden. Wir waren damals in der Ausbildung, drei Leute, und wir haben gesagt, hey, wir drei, wir laufen einen in Hamburg, den damals war es noch der Hanse-Marathon. Und wir haben ein bisschen auseinander gewohnt, so dass wir zumindest hatte ich das Gefühl, dass jeder für sich trainiert hat. Und irgendwann während dieser Trainingsphase fiel dann einer weg, der hat gesagt, ah, na, ich glaube, ich mache das nicht, keine Lust. Dann habe ich mit dem vier Leute waren wir sogar. Vier, okay. So, der zweite hat dann gesagt, so, oh nee, ey, das schaffe ich ja nie. Und ja, der dritte, der hat dann irgendwie eine Freundin gehabt, dann hat er sich mit der lieber vergnügt. Ja, und am Ende habe ich dann aber gesagt, und das zeichnet mich auch so ein bisschen aus, so charakterisiert mich so ein bisschen, das, was ich mir vornehme, das bringe ich dann auch zu Ende. So, und ich habe dann gesagt, okay, ihr duschen, wenn ihr nicht mitmacht, dann mache ich es halt alleine. Und ich habe dann weiter trainiert, und am Ende war es dann so, dass bei meinem, ich weiß so, als wäre das gestern gewesen, bei meinem letzten langen Lauf, du machst vor so einem Marathon, steigerst du dich ja so von deiner Distanz, und dann hast du irgendwann so den Punkt, wo du sagst, du machst deinen letzten langen Lauf, der kommt ungefähr dem Marathon nahe. So, und das war bei mir, ich glaube, eine Woche vorher noch so ein 36-Kilometer-Lauf, und dann wollte ich mich 3-4 Tage dann danach erholen, oder vielleicht lass es 5-6 Tage, keine Ahnung, kommt ja auf den Tag nicht drauf an. Auf jeden Fall war das dann so, dass mir bei diesem langen Lauf kurz vor zu Hause meine eingelaufenen Schuhe, die Sohle von meinen eingelaufenen Schuhe gebrochen waren. Oh nein. Und ich musste mir dann kurz vor dem Marathon neue Schuhe kaufen. So, und die waren natürlich nicht eingelaufen. Und dann kannst du dir ja vorstellen, was da passiert. Du läufst die Füße irgendwann wund. Ja, klar. Und ich bin dann mit nagelneuen Schuhen diesen blöden Marathon gelaufen. Mein Ziel war, in 5 Stunden anzukommen. Ich habe mir da auch gar nichts, ich wollte mir nichts beweisen, außer eben durchkommen. 5 Stunden habe ich mir vorgenommen, und ja, in 4 Stunden 56, das ist offiziell festgehalten, ja, bin ich ins Ziel gekrochen.
Ja, super. Nee,
so, aber ja, eben auch so eine Aktion, und man braucht, ich bin so einer, der eben so eine Herausforderung braucht. Ich suche mir auch immer so ein bisschen was Extremeres, ohne jetzt Extremsportler zu sein. Aber es ist schon eine Herausforderung, wo man so ein bisschen an seine Grenzen geht. Und sei es jetzt nun auch mit diesem Golfmarathon oder jetzt letztes Jahr auch mit dem Kurzplatz-Weltrekord. Das war auch cool. Aber ich kann schon selber so auch so ein bisschen, wenn ich meine Ziele habe, so ein bisschen einschätzen, ob ich es hinkriege oder nicht. Wobei jetzt die Aktion in diesem Jahr, wo ich ja auch einen neuen Weltrekord knacken will, da bin ich mir tatsächlich noch gar nicht sicher, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, vielleicht bevor wir auf den Teaser eingehen, vielleicht kannst du schon was verraten, aber jetzt will ich noch wissen, wie der Kurzplatzrekord aussieht. Wie kann ich mir das vorstellen?
Der Kurzplatz, ja, also, du weißt, viele Plätze haben einen Übungsplatz, einen Kurzplatz bei sich. Wir haben einen überschaubaren Sechsplatz-Akademieplatz bei uns. Sechsloch-Akademieplatz, so. Und der hat, ich weiß gar nicht, was der für eine Länge hat. Ich glaube, vom Bahn 1 bis Loch 6. Lass es 400, 450 Meter sein, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Es gab einen Amerikaner, der hat angeblich inoffiziell 280 Bahnen auf dem Kurzplatz gespielt in einer bestimmten Zeit. So. Und das war, wie gesagt, inoffiziell. Und daraus habe ich gemacht, dass ich gesagt habe, ich möchte innerhalb von 24 Stunden mindestens 300 Kurzbahnen spielen. Und ja, das war so die Maßgabe, weil er hatte 280, aber es gab keine offizielle Zeitnahme. Man weiß nicht, hat er das in 24 Stunden oder in 36 oder in 2 Wochen gespielt, keine Ahnung. Und ich habe daraus mit dem Rekordinstitut einen Weltrekord formuliert. Du kriegst dann ja immer Vorgaben von dem Institut. Die haben dann die Spielregeln festgelegt. Und die haben dann gesagt, lieber Dirk, du musst versuchen, innerhalb von 24 Stunden mindestens 300 Bahnen zu spielen. Mhm. So, daraufhin habe ich mich ja natürlich auch wieder vorbereitet. Ich wusste in etwa, worauf ich mich einlasse. Und ich wusste auch, diese 300 Bahnen, die habe ich relativ zügig hinter mir. Und habe so das Ziel für mich innerlich so ein bisschen schon hochgeschraubt. Ich habe gesagt, so, wenn ich 500 Bahnen schaffe, krass, dann wäre das, okay, wär das schon ganz cool. So, und ja, ich habe um 14 Uhr bin ich gestartet und kurz nach 22 Uhr hatte ich diese 280 oder 300 Bahnen, die habe ich dann schon gespielt und war echt wieder fix unterwegs. Also es gab auch Leute im Kart, die gesagt haben, Dirk, nicht so schnell, wir kommen nicht hinterher. Ich hatte da aber auch wirklich auch alles am Start wieder an Begleitpersonal. Also es waren Rentner dabei, es waren Studenten dabei. Also es war wirklich wieder ein bunter Mix und das ist ja auch so das Schöne. Ich versammle ja auch wirklich jung und alt um mich herum und das ist dann auch eine sehr gesellige Runde und da geht es oft, das ist ja fast schon ein bisschen auch mit meinem Business, also da geht es ja wirklich auch ein bisschen um Teamgeist, um Teamentwicklung, ja, die müssen alle ineinander greifen, die müssen sich zur richtigen Zeit ablösen, wenn die eben ihre Schicht haben, ihre Protokollschicht und das hat alles wunderbar geklappt und da hat sich wirklich jung und alt und klein und groß miteinander zusammengetan und die haben sich wirklich alle ganz toll abgestimmt. Ja, und dann bin ich am Ende, also 24 Stunden war die Maßgabe und da habe ich dann tatsächlich über 716 Kurzbahnen gespielt.
Das ist heftig,
Und das waren dann 2 Marathons, also das waren dann knappe 84 Kilometer, die ich unterwegs war.
Grob. Also das ist heftig, ich habe schon überlegt, es gibt hier auch einen schönen Kurzplatz, wo man das ja auch machen könnte. Ja. Ich glaube, den Rekord lasse ich dir.
Danke.
Sehr gerne.
Ja, wobei ich meine Frau, die will das gar nicht hören und auch gar nicht mit mir drüber sprechen. Sie hat auch schon beim ersten Weltrekord gesagt, Dirk, das reicht. Da habe ich gesagt, ja, okay. Und 2 Tage später hatte ich die neue Idee mit dem Kurzplatz-Weltrekord. Jetzt habe ich letztens mal verlauten lassen, es wäre doch eigentlich mal ganz cool, wenn ich 84 Kilometer gehen kann auf dem Golfplatz und spielen kann. Dann habe ich schon gesagt, naja, also dann sind die 100 ja auch nicht mehr weit. Und vielleicht wäre das mal ein Ziel, ob ich das in meinem Leben jetzt noch schaffe, weiß ich nicht, aber vielleicht wäre das ein Ziel, mal 100 Kilometer lang zu golfen. Ja, irgendwie cool. So, und dann habe ich aber mir überlegt, so alleine 100 Kilometer, das kann auch ganz schön zäh werden. Und vielleicht meldet sich ja jemand aus unserer Community und hört uns jetzt zu und hätte Bock, mit mir irgendwann mal 100 Kilometer zu golfen zu zweit. Wäre ja mal cool.
Also alle, die entweder in Norddeutschland unterkommen wollen oder von dort kommen, sind jetzt aufgerufen, meldet euch beim Dirk. Er sucht jemanden, der ihm mindestens bei, nennen wir es mal, 10 Kilometer, also eine 18-Loch-Runde, das Händchen hält und da so ein bisschen mit auf Tour geht. Ich finde es unglaublich lustig und spannend, muss tatsächlich direkt sagen, mich hat es irgendwie, warum auch immer, an den 100-Loch-Pokal erinnert, den es gibt.
Ja, aber das ist ja langweilig.
Genau,
das ist ja 100. Ja, 100 macht ja jeder, 100 Löcher. Ich habe damals meine 2. Aktion nach meiner Fahrradtour war dann eine Aktion, wo ich gesagt habe, okay, ich spiele auch 100 Löcher. Daraus habe ich dann gemacht 101 Löcher, weil ich gesagt habe, also wenn man die 100 geschafft hat, dann hörst du irgendwie auf. Und leider Aber für mich war das dann eine, zumindest was das Sportliche angeht, eine glückliche Fügung, aber so möchte ich das nicht dastehen lassen. Kam es ja damals zu der Flutkatastrophe im Ahrtal. Und da habe ich gesagt, okay, ich spiele nicht 100 Löcher für einen guten Zweck, sondern ich spiele 101 Löcher für einen guten Zweck. Und das 101. Loch, das widme ich dann entsprechend den Opfern für die Flutkatastrophe und habe dann versucht, auch für dieses 101. Loch einen Lochpaten zu finden, beziehungsweise noch Leute, die gesagt haben, okay, tolle Aktion, da legen wir dann nochmal einen Schein rein. Und so ist es dann dazu gekommen, dass ich nicht bei 100 aufgehört habe, wie die meisten, sondern ich neige dann dazu, immer nochmal eins draufzulegen, ja.
Ja, aber das ist ja auch das, was du vorhin schon gesagt hast, das zeichnet sich vielleicht aus. Ein bisschen drüber sein, aber es kann ja auch positiv sein, das drüber.
Ja, es soll positiv sein. Also klar, ich will ja immer auch mit einer gewissen Aktion Aufmerksamkeit erhaschen. So, wenn man, das ist ja auch so mit diesem, diese Fahrradtour oder diese Fahrradgolftour ist ja auch wieder so entstanden. Ich hatte eine berufliche Zeit in München. So, dann bin ich ja, hatte ich ja vorher gesagt, bin ich arbeitslos geworden. Dann war ich wieder hier im Norden bei meiner Familie, hatte 4 Jahre, bin ich immer hin und her gependelt. So, und dann war eine Aktion in München von meinen alten Kollegen und dann kam die Idee, wie soll ich denn da hin? Ich bin arbeitslos, ich sag jetzt mal, wollte mal so ein bisschen aufs Geld achten, ich wollte nicht unbedingt mit dem Auto fahren, ich wollte nicht mit dem Zug fahren oder fliegen, sondern dann kam die Idee mit dem Fahrrad. Und dann kam aber das nächste, und ich meine das auch gar nicht abwertend, aber da habe ich mir gedacht, mit dem Fahrrad von A nach B fährt jeder Hans und Franz, das ist langweilig. So, das ist irgendwie auch, es kann cool sein, aber für mich persönlich fehlte da so der Kick. So, und dann habe ich für mich gesagt, Mensch, irgendwie muss ich was Besonderes draus machen. Stand dann eines Nachts irgendwie vor einer Tafel Schokolade am Kühlschrank. Und dann kam mir die Idee, warum fährst du nicht mit dem Fahrrad von Golfplatz zu Golfplatz? Und so hat sich das dann wieder weiterentwickelt und so versuche ich dann immer irgendwie das eine mit dem anderen zu kombinieren. Und das hat sich ja jetzt dann auch bis in den Job hinein so gezogen, dass ich immer eins mit dem anderen kombiniere und am liebsten mit dem Golfsport. Wobei ich immer noch sage, ich spiele nicht gut Golf, aber ich spiele leidenschaftlich gerne und ich bringe da die entsprechende Begeisterung mit rein. Und allein das, finde ich, zählt ja schon.
Weißt du, was ich schön finde, Dirk? Ich muss hier ja tatsächlich so gut wie gar nichts sagen, weil du das, was ich mir auf meinen Zettel geschrieben habe und so nach und nach, nenne ich was mal abhake, automatisch drauf kommst. Du hast nämlich genau das, was ich als nächstes jetzt ansprechen wollte, mit einer wunderbaren Überleitung versehen, die ich natürlich jetzt mit meinem Geplapper versaut habe, ne, klar.
Das darfst du auch, du bist ja auch Chef hier in unserem Podcast-Ring.
Ich bin genauso gleichberechtigt. Ich bin sogar der die Arbeit macht. Nachgang.
Das Im ist Nachgang, sogar, genau.
Genau, das ist vielleicht sogar, bist du der Chef hier?
Nein, das bin ich nicht. Ich will auch gar kein Chef sein, aber es macht das Thema, also ich finde, ich muss erstmal überhaupt sagen, es geht gar nicht dabei um mich, es geht um unsere ganze Community, die macht ja auch viel Spaß und es ist ja so, dass ganz viele irgendwas machen und viele, die was machen, posaunen das auch nicht so raus wie ich. Und auch das ist bewundernswert. Also nicht das Rausposaunen, sondern eben dieses Machen, ohne dass man es rausposaunt. Und das finde ich genauso toll. Und ich mag unsere Community total gerne, egal wo man ist. Es ist immer ein großes Halli und Hallo, wenn man sich irgendwo trifft. Mit mehreren sagen wir schon immer, hey, das ist wie ein Klassentreffen und das ist es auch und das macht auch unsere Community aus und dann ist es egal, wer was macht und ich finde uns alle, jeder gleichberechtigt und hat seine Stimme und das ist total schön und jeder hat sein Thema, mal mehr, mal weniger. Aber jeder wird gesehen, finde ich. Also das merkt man ja auch bei Gewinnspielen oder Giveaways, die Vernetzung, wer erwähnt wen und wie das so alles kommt. Und ja, und das ist, finde ich, einfach total schön. Und ich glaube, Ich weiß nicht, wie das in anderen Bereichen und Branchen ist. Ich finde nur, bei uns fällt es sehr auf, dass wir so eine sehr, wenn auch recht große Einheit sind, aber es ist so ein Kern links und rechts mit Ausreißern, die zusammenhält. Und das finde ich total schön.
Und das ist ja auch genau das, was es ausmacht. Golf verbindet, weil genau. Leidenschaft verbindet. Das genau. ist egal. Ist da, auch tatsächlich ist es egal, ob das jetzt Golf ist, ob du Snooker nimmst, Rugby, wir wollen jetzt nicht von Fußball sprechen. Mhm. Ist aber auch egal, wenn du irgendeinen Sport machst, hast du irgendjemanden, der leidenschaftlich gern genau denselben Sport auch macht. Ja. Und dann kommen die anderen und sagen, hey, du machst doch gar keinen Sport, du spielst Golf. Und das ist aber genau. trotzdem genau das Thema, das einfach eine Leidenschaft verbindet. Und da ist es wurscht, wer du bist, was du bist. Wenn du genau. Bock auf Golf hast, bist du jemand, der Bock auf Golf hat. Und dann kann man sich das sehr gut verstehen. Man merkt aber auch ganz schnell, wenn jemand Golf nur als Vehikel nutzt. Ja. Also ich merke das auch auf dem Golfplatz. Wenn jemand nur auf dem Golfplatz ist, um irgendwie Geschäfte machen zu wollen, der ist da falsch.
Der ist falsch, ja.
Das ist ja. das, was ich ganz oft auch im Bekanntenkreis habe, wenn ich mit Leuten unterhalte, die dann das erste Mal hören, dass ich Golf spiele. Ah ja, da will er wieder irgendwie, da geht er mit der Geschäftsleute Golfe, tralala, geschwätzt. Und ich sage, nee, weil jeder auf dem Golfplatz will erstmal seine Ruhe haben. Das ist ein Hobby. Für niemanden ist es der Beruf. Und wenn natürlich kann man mit einem Geschäftspartner golfen gehen, aber man trifft sich nicht auf dem Golfplatz, um jetzt irgendwie einen Vertrag abzuschließen mit jemandem, den man noch nicht kennt. Da ist man ganz schnell weg.
Ja, das stimmt. Aber ich finde, das hat sich im letzten oder in den letzten Jahren auch schon ein bisschen verändert. Also entweder fällt mir das auf, weil ich mich hier in dieser Community befinde, wo jeder Spaß haben will. Das weiß ich nicht. Aber ich habe so das Gefühl, dieser Business-Gedanke dahinter, der wird schon ein bisschen weniger. Siehst du das anders? Also du hast jetzt gerade beschrieben von einem Fall, wo das Thema aufkam. Aber ich habe das
ganz, ich ganz, ganz also, oft. Ja. Bekannten, wenn ich mit Leuten das erste Mal treffe oder Bekannte von Freunden oder wie auch immer, dann kommt irgendwann natürlich raus, dass ich golfe. Und dann ist immer so der Gedanke da, ah ja, müsste ich ja auch, um mehr Connections aufzubauen, okay. um mehr Verträge abzuschließen und so. Wo ich auch sage, hey, probier es, komm sehr gern vorbei, wir können dann gemeinsam gehen, bin ich sofort dabei. Nur die Intention bei Golf sollte nicht sein, dass man das als Vehikel benutzt, um Aufträge abzuschließen.
Ja.
Golf sollte im Vordergrund stehen. Es kann sich immer was ergeben, man weiß nie, wie man kennenlernt, aber es ist
nicht so.
Die Intention, dass ich jetzt auf dem Golfplatz irgendwie versuche, irgendwas zu verkaufen. Das passiert nicht.
Das ist so. Und dann sind noch am besten die Kontakte, die man dann auf dem Golfplatz hat mit dem Tagesdu, ne?
Ja, ich habe es zum Glück noch nie erlebt, muss ich gestehen. Also eigene Erfahrung kenne ich es nicht. Jeder, der zu mir gesagt hat, hey, ich bin der Karl, der war auch danach der Karl. Und ich, ja, sowas verstehe ich sowieso nicht. Aber das
ist, ich habe das einmal erlebt. Ich habe das tatsächlich einmal erlebt beim Turnier.
Oh Gott.
Ja. War auch, ich war auch irritiert, aber ich muss sagen, das war noch zu einer Zeit, da war ich in den Anfängen. Da konnte ich damit erstmal, also ich war irritiert, konnte damit auch nicht richtig umgehen. Habe das aber für die Runde, weil es eben auch eine Turnierrunde war, natürlich so akzeptiert. Aber ich musste hinterher erstmal mich informieren, was es denn damit auf sich hat und fand das für mich auch sehr befremdlich und suspekt und habe mir gedacht, ich bin im falschen Sport. Ja. Aber als es mir dann erklärt wurde und dann gesagt hat, das ist nicht unbedingt normal, war das Thema dann für mich auch weg. Aber ich habe es tatsächlich einmal erlebt und es war, schräg. Also ich, mittlerweile ist es auch so, ich habe einen Freund, dem das auch gerade vor kurzem erst passiert ist oder angeboten wurde, der hat dann gesagt, weißt du was, spiel du mal deine Runde alleine. Unsere Wege trennen sich jetzt hier, auf sowas habe ich eben keine Lust und das finde ich auch in Ordnung.
Ja, also das
ist schräg.
Ja. Es ist schräg, genau.
Ja. Total.
Jetzt versuchen wir den Bogen wieder rumzukriegen zu dem, was ich nämlich noch wissen will. Thema, nehmen wir doch einfach Tagesdu. Wie bist du denn, wenn du mit deinen Kunden auf dem Golfplatz bist? Wie verbleibst du da? ist dann der Herr Bayer vor einem, ist das dann der Dirk und der sagt auch, hey, tagest du, aber nur fürs Coaching und nachher im Büro sind wir wieder anders? Oder wie, was machst du überhaupt mit den Leuten auf dem Golfplatz? Kann man da, kannst du uns einen Einblick geben, was du als Coach und Berater mit dem Golfsport und allem verbindest?
Ja, das kann ich. Das ist auch gar nicht so kompliziert. Aber es ist erklärungsbedürftig, muss ich schon sagen. Und das ist eigentlich auch momentan so ein bisschen Problem nicht, aber es ist eine Aufgabe für mich, zu erklären, was ich da mache und vor allem auch, wieso gehe ich mit Leuten auf den Golfplatz, die vielleicht auch noch nie einen Golfschläger in der Hand gehalten haben. Aber da komme ich gleich zu. Also ich bin ja erstmal Dienstleister und Leute kommen zu mir, die nennen sich Kunden. Das heißt also, bei mir geht es erstmal, ich hole die Leute erstmal ab und dann frage ich sie, wie wir denn miteinander umgehen wollen. Und für mich ist das Du eigentlich immer, ja, steht an erster Stelle. Wenn es aber jemanden gibt, der sich da nicht wiederfindet und gerne gesiezt werden möchte, finden wir da immer eine Lösung. Aber in der Regel, ich habe es bis jetzt noch nicht erlebt, duzen wir uns dann auf dem Platz und darüber hinaus dann eben auch. Also ich mag es gern locker. Ich glaube, ich bin selber ein relativ lockerer Typ. Ich möchte locker rüberkommen und so halte ich das dann auch im Business. So, was mache ich denn da? Es gibt unterschiedliche Themen, die ich auf dem Golfplatz bearbeite oder Themenschwerpunkte. Ich versuche grundsätzlich erstmal die Themen Teamentwicklung und Führungskräfteentwicklung aus, ich sag mal, vom Stuhlkreis und vom Flipchart wegzubekommen in eine Atmosphäre, in der man sich anders bewegt als jetzt im Büro. Und versuche das ein bisschen lockerer darzustellen und versuche die Leute eben auf den Golfplatz zu bekommen. Mir ist wichtig, dass die Leute eine professionelle Einweisung bekommen. Das heißt also, meine Coachings finden so statt, dass ich gehe natürlich mit denen auch nicht auf den 18-Loch-Platz. Wir arbeiten, ich habe 4 Partneranlagen, eine in München, eine in Hannover und 2 hier oben in Hamburg. Die haben alle einen Akademieplatz bei sich. Und ich arbeite mit den Leuten in der Führungsentwicklung oder aber eben auch in der Teamentwicklung auf diesem Akademieplatz. So, da gibt es jetzt ganz unterschiedliche Themen. Ich bin jetzt gerade angefragt worden zum Beispiel, ob ich auch das Thema Onboarding auf dem Golfplatz beziehungsweise den Golfplatz als Onboarding-Element nutzen könnte, um die Leute einfach ein bisschen lockerer zu machen, dass sie sich alle kennenlernen und ob es Möglichkeiten gibt, auf dem Golfplatz aus einem Individualsport eine Teamsportart zu machen. Und ich habe da so ein paar Spielformen entwickelt. Da will ich auch gar nicht so viel verraten, aber es gibt eben unterschiedliche Hindernisse auf dem Platz. Es gibt unterschiedliche Spielformen. Man kann ja auch ein Scramble spielen. Man kann jeder
Baseball oder genau sowas.
Was auch immer, genau. Aber ich habe auch jetzt letztens erst eine Herausforderung gehabt. Da durfte jeder, ich hatte 4 Leute und jeder durfte sich einen Schläger aussuchen. Also die Schlägerarten wurden denen, komme ich aber auch gleich nochmal dazu, wurden denen erklärt, welcher Schläger eignet sich wofür. Jeder durfte sich einen Schläger aussuchen, aber es war die Herausforderung, eben mit diesem Schläger vom Abschlag bis zum Loch zu spielen oder aber als Team, jeder darf nur 2 Schläge machen und die mussten sich als Team untereinander besprechen, wie sie denn die Entfernung, die Distanz lösen, um den Ball dann mit so wenig Schlägen wie möglich ins Loch zu bekommen. Beziehungsweise mit 4 Leute, jeder hat 2 Schläge, also insgesamt hatten sie 8 Schläge. Sie mussten sich taktisch überlegen, wie sie das meistern wollen. So, aber was mir ganz wichtig ist, bei all meinen Coachings für die Leute, die eben noch nie einen Golfschläger in der Hand gehalten haben, habe ich auf allen Plätzen einen Pro. Das heißt, das ist dann inkludiert. Die Leute kriegen eine mindestens 45 bis 60-minütige Einführung. Da geht es dann tatsächlich erstmal darum, wie halte ich den Schläger überhaupt? Wie halte ich einen Putter oder wie halte ich ein Eisen? Ein Driver kommt überhaupt nicht vor. Erstmal auf der Akademie braucht man es nicht. Und außerdem will ich die Leute auch nicht überfordern. Der Frustrationslevel, der soll so niedrig wie möglich gehalten werden. Das heißt, ich arbeite dann auch mit den, wenn es um Teambuilding geht, auch heraus. Das zeigt sich dann auch sehr schnell. Wer kann ein bisschen besser putten? Wer kann ein bisschen besser chippen? Und wer hat vielleicht einen etwas längeren Abschlag? So. Und jeder findet sich im Laufe eines Workshops oder eines Tages dann auch so wieder, dass er sagt, hey, ich habe vielleicht kein besonders großes Talent im Golf, aber ich kann ganz gut putten. Der wird dann auch im Laufe des Tages des Öfteren putten, um dort ein größeres Erfolgserlebnis zu bekommen. Mhm. So, wenn er aber sagt, putten kann ich ja schon, das ist ja viel zu einfach, dann wird er mit einer anderen Aufgabe, also es gibt eine neue Herausforderung, dann kriegt er eben eine andere Aufgabe. So, und das ist, wechselt sehr stark, aber ich mache immer aus dem Individualsport Golfen immer eine Teamsportart. So, dass immer alle miteinander kommunizieren müssen, sie müssen sich beraten, sie haben unterschiedliche Lagen, oftmals eben auch schwierige Lagen, sie müssen kommunizieren. Und da geht es mir dann aber auch darum, wie kommunizieren sie mit mir? Es geht um wertschätzende Kommunikation, um gewaltfreie Kommunikation. Auch da habe ich schon einiges erlebt, wo dann einer mit dem Ellenbogen kam und hat gesagt, gib ihn weg, ich mache das schon. Wo er heißt, ja, okay, das machst du hoffentlich im Business nicht so ähnlich, aber kann man machen. Und das macht unheimlich viel Spaß und die Leute haben viel Spaß. Und ich mache das mit sehr viel Ruhe und auch mit viel Humor und in relativ kleinen Gruppen. Also Führungskräftetrainings mache ich dort mit maximal 3 Personen auf einem Platz. Und wenn es in die Teamentwicklung geht, dann versuche ich ja so bei 8 bis 10 Leuten die Grenze zu setzen. Wenn da jemand kommt, der hat 16, ein Team mit 16 Leuten, dann muss ich sagen, das müssen wir teilen. Ob es dann noch sinnvoll ist, das muss dann der entsprechende Auftraggeber entscheiden. Aber mir ist es wichtig, dass man in kleineren Gruppen arbeitet, weil ich dann individuell auf jeden eingehen kann und weil wir dann wirklich auch arbeiten können. Mhm. Ja. Und ich finde, die Atmosphäre auf dem Golfplatz ist fantastisch. Es ist aber ein Outdoor-Sport. Das heißt, also es kann sein, dass es eben auch mal 6 Stunden lang regnet. Das muss jeder wissen. Weiß auch jeder. Ich weise darauf hin. Die Leute müssen entsprechend festes Schuhzeug mitbringen. Ich habe aber ein Pavillon, da kann man sich unterstellen. Da sind Stühle drunter, da kann man dran arbeiten, sodass man nicht 6 Stunden im Regen steht, sondern dass wir dann immer mal zwischenzeitlich rausgehen. Es macht einfach Spaß. Es ist wirklich toll. Und wenn es um Führungskräfteentwicklung geht, dann kann es ja schon mal sein, weil ich da ja mit Leuten arbeite oder mit einer Anzahl von 1 bis 3, die haben dann in der Regel, obwohl auch nicht zwingend, aber wenn die dann schon mal gegolft haben, dann gehe ich mit denen auch auf eine 9- oder 18-Loch-Runde. Das muss ich dann immer entsprechend schauen, wie das gerade zeitlich passt, also zeitlich in Form von Startzeiten, wie viel Luft wir nach vorne haben und wie viel Luft wir nach hinten haben. Das kann ich aber mit den Golfanlagen eigentlich immer ganz gut regeln, dass wir immer ein entsprechendes zeitliches Fenster haben, in dem wir uns da bewegen können. Und wenn ich merke, wir sind zu schnell oder wir sind zu lang, in der Regel sind wir zu langsam, dann biegen wir auch mal nach 3 oder 6 Bahnen ab und arbeiten dann auf der Akademie weiter. Das ist immer recht entspannt.
Ja, ich finde es immer nur faszinierend, wie sich manche Dinge, nennen wir es mal, im Universum fügen. Denn vor wenigen Wochen war ich tatsächlich mit meinen Kollegen, unserem Vorgesetzten, auf dem Golfplatz. Es hat geregnet. Es waren alle Feuer und Flamme, die dabei waren. Sie wollten auch raus, also aus von der überdachten Driving Range wollten sie irgendwann weg. Wollten auf jeden Fall noch aufs Putting Green.
Ja.
Und wir waren danach alle zwar pitchnass, aber alle waren glücklich. Und das zeigt eben doch auch nochmal, dass es nicht immer nur dieser, nennen wir es mal, Teamballsport sein muss oder dergleichen, wie Fußball, Handball oder irgendwas, was wirklich von der Gruppe lebt, sondern auch ein Individualsport kann verbinden.
Ja, und genau.
Das finde ich da einfach schön, weil das, so ist es ja auch auf Arbeit auch. Jeder hat ja seine Tätigkeiten, die er tagsüber macht und trotzdem arbeitet man gemeinsam an einem größeren Ziel. Und so sehe ich das da auch, wenn jeder seinen Schläger in die Hand kriegt oder beziehungsweise einen selbst ausgewählt hat, auf den Platz, sage ich jetzt mal, für Akademiekurs kommt und jeder trägt seinen Teil zum Erfolg bei. Egal, so ob das jetzt der Abschlag, das Putten oder irgendwas ist. Manchmal landet man im Rough, muss man trotzdem rauskommen.
Ja.
Und das, ich finde die Analogie dahinter sehr, sehr spannend und schön.
Ja, also das ist es auch und ich erlebe eigentlich bisher auch sehr viel Fürspruch für diese Geschichte. Also die Leute sind eigentlich bisher immer mit einem, ja, also jetzt nicht zu 100%ig begeistert, das kann man ja auch nicht von jedem erwarten, weil eben auch nicht jeder unbedingt das Golfen für sich als Talent entdeckt hat oder entdeckt. Aber die Leute sind schon zufrieden und das macht mich glücklich, wenn sie zumindest mitmachen und sich darauf einlassen. Ich finde, das ist auch nicht immer selbstverständlich, weil oftmals ist es ja so, dass nicht jedes Team, was als Team dahin kommt, da sind auch alle von dieser Aktion überzeugt oder von dem Event überzeugt. Sondern ja, es gibt ja auch, du hast es vorhin ja auch schon beschrieben, Vorbehalte. So, aber die Leute kommen dahin. Ich hole sie, glaube ich, auch immer sehr schnell ab. Und ich glaube, sie finden das auch cool, dass da ein Pro dabei ist, der sich die Zeit nimmt und den Leuten auch von Anfang an so ein bisschen die Basics erklärt. Ich sage auch immer, wir machen hier einen Tag, wollen wir Spaß haben. Ihr seid an der Luft, aber geht davon aus, ihr seid nicht in der Lage, nach 8 Stunden vernünftig Golf zu spielen, wenn ihr noch nie einen Schläger in der Hand hattet. Ne? Ja, es gibt eine Erwartungshaltung manchmal bei dem einen oder anderen, der sagt, oh cool, heute Nachmittag kann ich golfen. So, und der meint das dann auch ernst, wo ich dann sage, schauen wir mal, wie sich das entwickelt und fangen wir doch erstmal an. So,
immer
und
schön begleiten, genau.
Ja, genau. So, und aber es ist schon schön. Also da ist der Pro, der erklärt das dann auch und dann putten wir auch, dann machen wir ein paar Schläge und so, ja, dann geht auch eine Stunde ja schnell rum, aber dann ist es mir auch wichtig, dass wir von dieser Erklärung oder von dem Pro schnell umschalten und dann selber in die Arbeit kommen. Ich nenne das immer, wir kommen in die Arbeit, weil wir dann ja auch da ein Thema haben. Also der Auftraggeber gibt dann eben vor, was die Zielsetzung ist und daran arbeiten wir und das funktioniert. Also die Leute sind dann auch sehr konzentriert. Ich habe jetzt auch noch keinen gehabt, der dann wirklich auch einen Schläger in die Ecke geworfen hat. Also zumindest nicht, weil er keinen Bock hatte, sondern höchstens mal, weil es beim dritten Mal eben nicht so funktioniert hat, wie er sich vorgestellt hatte. So, aber und das ist schön. Und das gibt mir auch das Signal, dass ich mit meiner Idee dahinter ganz richtig liege und dass die Leute Spaß dran haben. Und am Ende besprechen wir ja auch, was nehmen wir mit aus diesem Tag. Die Leute beobachten sich. Ich habe auch die Videokamera dabei. Wir filmen viel. Wie gehen sie miteinander um? Wie gehen sie mit sich um, wenn sie einen Konflikt haben, wenn sie merken, sie kommen eben nicht aus dem Rough oder sie haben zum dritten Mal gegen den gleichen Baum geschlagen oder was auch immer. So, und das macht dann ja auch mit den Leuten was und sie kriegen ein Feedback und nicht nur von mir, sondern eben auch von dem Video, von sich, aber auch von den anderen und das ist richtig cool. So, und das macht Spaß und ich finde, das hat auch eine gewisse Nachhaltigkeit und für mich, ich kann mich selber daran erinnern, wenn ich einen Workshop hatte, tatsächlich mit 10 Leuten in irgendeinem Raum und dann haben wir da am Flipchart irgendwelche, Zettelchen angepinnt, was fällt uns in unserem Team auf und so weiter, das bespreche ich mit denen auch, aber wir bearbeiten das dann alles spielerisch, arbeiten wir das auf. Und ich habe das Gefühl, das bekommt nochmal eine gewisse Nachhaltigkeit, nochmal extra. Die Leute können sich daran erinnern, sie haben es erlebt. Genau, sie haben es selber erlebt. Sie können das ja im wahrsten Sinne des Wortes begreifen und nachvollziehen. Und das ist gut und es ist erfolgreich. Und ich hoffe, dass da jetzt auch einige sagen, coole Idee. Also ich habe jetzt ja nicht so viel verraten, weil ich auch immer den Überraschungseffekt auf dem Platz beibehalten möchte. Aber ich arbeite sehr viel mit Hindernissen. Ich arbeite mit Hütchen, ich arbeite mit Holzbalken. Wir arbeiten mit diversen Schlägern. Wir arbeiten mal mit einem Ball, mal mit 5 Bällen. Ganz viele unterschiedliche Sachen. Wir machen Putting-Challenges, wir machen auch was mal an einer an so einer Klettwand, wo man auch Punkte sammeln muss mit dem Filzball und so weiter. Also wir machen unterschiedlichste Spielarten und ich habe festgestellt, dass die Zeit immer total schnell rumgeht.
Ja, ja, es rast.
Ja, es rast, genau. Und die Leute sagen dann auch schon, oh, sind wir schon fertig? Oder es ist nicht so, dass die Leute auf die Uhr gucken und sagen, oh, noch eine Stunde, sondern ganz im Gegenteil. Am Ende heißt es, ach was, ach, wir hätten gern noch ein bisschen länger gemacht. Und das ist einfach toll.
Aber da kann man doch noch einen zweiten Tag buchen, das ist doch gar kein Thema.
Genau, also ich bin dann ja immer offen.
Genau. Wenn jetzt jemand mehr über dich und auch dein Angebot wissen will, hast du ja auch eine Webseite. Und wenn ich das richtig notiert habe, ist es Dirk Bayer mit EY-coaching.de.
Genau.
Das ist also richtig. Das sollte jeder mal draufklicken, der einfach ein bisschen mehr über den Dirk erfahren möchte, über sein Modell, nennen wir es Golfcoach und Berater auf eine andere Art und Weise, wie man es im ersten Moment vielleicht versteht, wenn man Golfcoach hört. Ich finde den Ansatz super, denn ich finde gerade so ein bisschen außer der Reihe ist ja auch gerade das, was uns alle im Gedächtnis bleibt. Jetzt, wie du gesagt hast, wenn wir im stickigen Raum Flipcharts bekleben, hat es zwar auch seine Berechtigung, nur wenn wir rausgehen, ein bisschen was erleben, haben wir meistens mehr davon. Und das ist halt auch
eine schöne Sache. Ja, wobei, also ich mache schon auch Theorie, die findet dann eben woanders statt. Ich habe auch irgendwo sicherlich eine Tafel oder irgendwas stehen, wo man mal was ranpinnen kann. Aber mir ist es vor allem wichtig, dass man in Bewegung ist, dass man selber was erlebt, dass man was in die Hand nehmen kann, dass die Leute aktiv mitgestalten können und dass ich nicht, ich bin nur der Moderator dieses Tages und vielleicht, also ich sag mal, ich bin 80% Moderator, 20% Entertainer. Und die müssen quasi miteinander arbeiten und müssen ihre Themen bearbeiten. Und da ist es mir einfach wichtig, da rauszukommen aus dieser Theorie, die es aber bei mir trotzdem auch gibt. Ich vermittle sie nur ein bisschen anders. Also es soll jetzt nicht so rüberkommen, dass wir jetzt nur golfen und dass wir da nur Spaß haben. Natürlich haben wir überwiegend Spaß. Aber es wird schon auch gearbeitet und es gibt hinterher auch eine Zusammenfassung. Also es ist ja nicht so, also ich arbeite dabei auch. Ich notiere viel, ich habe unsere Themen. Es gibt ja, wie gesagt, auch bei der Teamentwicklung genauso eine Zielsetzung wie bei der Führungskräfteentwicklung. Gut, bei der Führungskräfteentwicklung ist dieses Golfen nur ein Element. Ich gehe natürlich nicht, wenn da jemand 6 Sitzungen bucht, gehe ich mit ihm jetzt nicht 6x8 Stunden auf den Golfplatz. Aber wir spielen einige Szenen quasi mehr oder weniger nach. Wir suchen uns unterschiedliche Spielsituationen oder ganz spezielle Spielsituationen, die ich dann, weil ich auch aus der Führung komme, die übertragen wir dann ins Business. Und dann wird dort weitergearbeitet. Also das ist dann so ein bisschen eine Kombi aus Theorie und Praxis. In der Teamentwicklung ist es noch ein bisschen lockerer, aber auch da gibt es einen Theorieteil. Das ist mir wichtig. Aber ich bin jetzt auch gerade dabei, meine Website noch mal ein bisschen zu überarbeiten. Da wird es auch jetzt spezielle Angebote geben. Da gibt es Basisseminare, es gibt auch sogenannte ich nenne es jetzt mal Einführungsseminare in die Themen Führungskräfteentwicklung oder Teamentwicklung. Wenn jemand sagt, er will da nur mal reinschnuppern, dann kann es sein, dann biete ich an, dass wir mal für 4 Stunden arbeiten. Und dann ist das aber mehr so die Basis dafür, für das, was dann dahinter noch kommt. Dann haben aber die Leute schon mal einen ersten Einblick und wissen, worauf sie sich einlassen. Und dann kann man dann hinterher noch arbeiten. Weil alles, was du machst, ist ja ein Prozess. Muss ich dir nicht erzählen. Es ist ja niemals mit einem Workshop getan, sondern wenn man langfristig, nachhaltig etwas verändern möchte, dann musst du da ja ein bisschen dranbleiben und langfristiger arbeiten. Und so sind meine Seminare dann auch entsprechend aufgebaut.
Dirk, es klingt unglaublich gut. Nur muss ich dir gestehen, wir müssen langsam auf die Zeit gucken. Muss ich so ehrlich sein?
Ja, du musst ins Bett, ne?
Ich muss da auch teilweise ins Bett, in 7 Stunden klingelt der Wecker, muss ich auch dazu sagen.
Okay.
Nee, der klingelt bei mir immer früh. Nee, aber darum geht es nicht. Mir geht es nur darum, dass ich auf jeden Fall nochmal sagen wollte. Also es gibt auf einmal, das ist falsch, siehst du, es fängt schon an. Nach mir kommt albern. Es gibt dich als Dirk Bayer, den Coach und Berater, den wir bei dirkbayer-coaching.de finden. Ja. Es gibt dich aber auch als Dirks Golf-Universum bei Instagram. Ja. Und du hast ja noch den zweiten Account, der auch Dirk Bayer Coaching ist auf Instagram. Die drei Kanäle will ich auf jeden Fall noch in den Shownotes am Ende der Folge verlinken, dass auch jeder, der da reinklickt und die Shownotes liest, nochmal sieht. Jetzt ist nur die Frage, gibt es noch irgendwas, was du auch gerne noch da verlinkt haben möchtest? Oder gibt es noch abschließend irgendeinen Punkt, wo du sagst, das muss aber auf jeden Fall heute noch genannt werden?
Eigentlich haben wir, glaube ich, mein Feld total breit, umfassend, glaube ich, besprochen. Ich bin total glücklich. Die Zeit ging total schnell rum. Wenn ich jetzt schaue hier, ich glaube, wir waren jetzt fast anderthalb Stunden on air und ich hätte noch ganz viel zu erzählen, weil den Dirk gibt es ja auch noch als Statisten und den Dirk gibt es noch als Fußballfan und hat dann natürlich alles mit dem Golfen nicht zu tun. Von daher hat das jetzt wunderbar gepasst. Ich bin total sehr glücklich. Schön. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht mit dir.
Und gleichfalls kann ich nur zurückgeben und es heißt nicht, dass es die letzte Folge sein muss mit dir.
Nee, da würde ich mich freuen, weil es geht ja auch mit mir immer weiter. Denn ich habe ja weitere Ideen und auch meine Frau schlägt da immer ihre Hände über den Kopf zusammen. Aber ich habe immer das ein oder andere vielleicht noch im Köcher. Davon werde ich dann auch nicht so viel berichten. Aber ich glaube, die nächsten 2-3 Jahre hat man noch ein bisschen was von mir. Und was toll ist, und das möchte ich erwähnen, ich habe die Möglichkeit, dass ich am Donnerstag in einer Woche, ich weiß gar nicht, wann strahlst du aus?
Also wir haben jetzt den 16. Mai 2024. Ich versuche die nächsten 3 bis 4 Tage über Pfingsten 24 die Folge online zu bringen.
Dann möchte ich darauf hinweisen, wer Bock hat und wer Zeit hat und am 23.05. die Möglichkeit hat, im Fernsehen Hamburg 1 zu empfangen. Da werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit einen kleinen oder einen kurzen Auftritt haben im Frühstücksfernsehen von Hamburg 1 und nochmal ein bisschen was über meine Spendenaktion erzählen und auch meine Haltung gegenüber seltenen Krankheiten berichten.
Ja, sehr cool. Also für alle, die wie hast du gesagt, Hanse 1 oder Hansa 1?
Hamburg 1.
Hamburg 1, stimmt. Hamburg
also 1 Regionalsender, ich weiß nicht, ich glaube, du es empfangen kannst, Fall. Weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Nein. Aber alle, die, glaube ich, Kassel nördlich oder Göttingen nördlich wohnen, haben, glaube ich, die Chance zumindest, da vielleicht mal reinzuschalten. Ich glaube, ich bin ab 8 Uhr, keine Ahnung, also irgendwie zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr habe ich dort einen kleinen Auftritt und darf cool. Ein bisschen was über meine Aktion berichten und das ist wunderbar, genau.
Finde ich toll. Ich habe so das Gefühl, dass es vielleicht im Nachgang sogar auf YouTube veröffentlicht werden könnte von Hamburg 1 direkt, aber das weiß ich nicht, ob der Sender das macht.
Ich lasse mich überraschen.
Genau, ist aber eine coole Aktion. Du warst ja, glaube ich, auch schon im NDR, aber das sprengt ja schon wieder die ganze, da können wir nochmal eine eigene Folge drüber machen.
Ja, im NDR bin ich immer nur als Arzt, als Professor, so, Doktor sowieso. Da habe ich immer meine kleinen Auftritte als Statist.
Okay, ja, da gehen wir auf jeden Fall mal bei der nächsten Folge drauf ein, was du denn noch so machst, weil der Dirk ist ja ein Tausendfasser, hat vieles im Kopf, hat vieles zu tun, hat vieles gemacht und das schaffen wir auf jeden Fall nochmal, dass wir da eine Folge gemeinsam hinbekommen und über deine bis dahin neuen Erfahrungen und aktuellen Projekte, dass du da auf jeden Fall nochmal berichtest. Dirk, ich fand es unglaublich toll, mit dir mich zu unterhalten. Ich habe auf jeden Fall im Nachgang, aber das machen wir ohne das Publikum, noch 2-3 Punkte, die ich mit dir teilen möchte. Und daher bleibt mir zu sagen, herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke. Leute, ruft den Dirk an, geht vorbei, macht ein Coaching auf dem Golfplatz. Was gibt es denn Geileres, als Beruf und Hobby zu verbinden? Dirk, tausend Dank. Und
ich, Ich danke dir und man kann mich auch anrufen, ohne Coaching zu buchen, aber sehr gerne mit. Aber ich trinke auch gerne Kaffee. Also wer Bock hat, einfach mal mich zu erleben und mir einen Kaffee zu trinken oder eine Runde zu golfen, ist natürlich immer herzlich willkommen und ich freue mich drauf.
Ich freue mich, bald wieder mehr von dir zu hören. Und ja, alle Hörer, klickt in die Shownotes, da sind nochmal alle Links. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Macht's gut und ciao, ciao.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, teile sie mit deinen Flightpartnern, gerne auch per Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail. Gib mir dazu ein Feedback und bewerte die Podcast-Folge mit 5 Sternen, damit wir gemeinsam noch mehr Golfer erreichen. mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard.